Hi, schönen guten Morgen. Ich bin der Manuel. Wer bist du? Sag mal auf drei deinen Namen. Eins, zwei, drei. Habe ich alles verstanden. Oh, danke Jesus. Wer von euch hat gerade irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gott zu ihm spricht? Irgendwas Persönliches, was Kleines, was Großes, was Mittleres. Ja? Kennt ihr das, wenn das so in so, ihr wisst, Gott hat zu euch gesprochen und ihr wisst, es war gut, aber ihr müsst das erst nochmal auspacken, die nächsten Tage, Wochen oder Jahre. Kennt ihr sowas auch? So eine Berührung? Ja. Ich habe irgendwie heute Morgen beim Vorgebet, beim Vorglühen, ab 10 Uhr da hinten, ist nichts Komisches, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr morgens nichts vorhabt, außer schlafen, das ist kein Grund. Dann kommt gerne schon morgens um 10, ihr könnt, treffen uns dann zum Beten. Und da hatte ich echt so stark den Eindruck, als ich da reingekommen bin, dass Gott uns ein neues Maß geben will, weil das Maß, was wir bereitstellen oder das Maß, was wir erwarten, was Gott füllt, das wird er füllen. Also ich weiß, es ist im Alten Testament, aber kennt ihr diese Geschichte von der Witwe und Elia oder Elisa? Ich bin mir gerade nicht sicher. Elia, glaube ich. Oder Elisa. Sie werden mir verzeihen. Auf jeden Fall war ja derselbe Geist. Das Bild ist so eindrücklich. Alles, was gegeben wird, wird gefüllt. Und ich glaube, im Neuen Bund ist es nicht so, dass Gott der begrenzende Faktor ist und dass er zurückhält, sondern es geht vielmehr darum, wie viel erwarte ich eigentlich? Wie viel erwarte ich? Wie groß ist das Gefäß, was Gott mir gibt? Und wenn ich glaube, dass Gott mir was gibt, damit ich gerade über die Runden komme, dann werde ich über die Runden kommen. Und das ist super. Und das ist so herrlich. Und wenn ich glaube, dass Gott mir meine Sünden vergibt, dann werde ich das erleben. Und das ist so herrlich. Wer von euch findet das herrlich, zu erleben, wie Gott unsere Sünden so gut? Aber heute geht es um Gnade und Bevollmächtigung. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema ist es so wichtig, dass wir zulassen, dass der Heilige Geist uns einfach ein neues Maß gibt. Einen neuen Container, eine neue Kapazität, um wirklich die Fülle von dem zu empfangen und zu erkennen, die er uns schon längst gegeben hat, die schon längst da ist. Die wir uns nicht mehr verdienen müssen. Die wir nur erkennen müssen, dass sie da ist. Und dann ist das so, wie wenn einer aus Nordrhein-Westfalen zum Oktoberfest fährt und ein Bier bestellt, dann ist es, plötzlich kommt da ein Maß, das ist viel größer als das, was man sonst so bekommt. Und dann ist man vielleicht auch erstmal verwundert, aber hinterher geht's einem besser. Nein, ihr versteht das Bild. Ich bete noch einmal kurz und dann fangen wir an. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns Jesus zeigt. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns das Maß des Glaubens und das Maß an der Fülle von dem, die verfügbar sind, zeigt. Danke, dass du derjenige bist, der uns die Dinge entschlüsselst und Dinge, die wir nie ganz verstanden haben, auf eine komplett einfache Art erklärst. Und Dinge, von denen wir nie wussten, dass es die überhaupt gibt oder dass die für uns heute sind. Danke, dass du uns die einfach in den Schoß legst, weil du uns vertraust. Und ich setze wirklich über diesem Raum ein neues Maß an Leichtigkeit frei. An Leichtigkeit zu verstehen, an Leichtigkeit zu erleben und an Leichtigkeit, Dinge umzusetzen. Weil mit dir, Heiliger Geist, ist alles möglich. Alles ist mit dir möglich und mit dir ist wirklich nichts unmöglich, nichts schwierig. Danke dafür. Amen. Ah, jetzt habe ich schon gesagt, es geht um Gnade und Bevollmächtigung. Das habe ich mir nicht ausgesucht, das ist unser Monatsthema. Wir gehen als Gemeinde durch die 12 Aspekte von dem, was wir die Kultur der Erweckung nennen, durch. Und eine Sache ist Gnade und Bevollmächtigung. Also wenn man Christ ist, dann sollte man wissen, was Gnade ist. Und ich habe das in meinem Leben festgestellt und vielleicht stellst du das heute auch fest, vielleicht hast du es schon beim Kulturabend festgestellt. Das, was wir mit Gnade verbinden, da haben wir, glaube ich, jeden Tag unseres Lebens neu die Möglichkeit, die Definition zu erweitern. Jeden Tag haben wir neu die Möglichkeit, dass der Heilige Geist uns zeigt, was Gnade wirklich ist und wie gut Gnade wirklich ist und wie bevollmächtigt wir dadurch wirklich sind, dass wir keine Opfer sind. Also, kennt ihr diese Geschichte? Ich habe mich da neulich dran erinnert, da war ich in Mexiko und da haben wir gefrühstückt und da waren überall Hunde. Die sind frei rumgelaufen, wir haben draußen gegessen und die haben die Krümel gegessen. Und dann kam einer zu mir und hat gesagt, heute Morgen solltest du predigen. Ich so, okay, in 10 Minuten oder was? Ja, genau, okay, gut. Und dann habe ich mir diese Hunde angeguckt und ich wusste sofort, ey, kennt ihr das, wo Jesus sagt, es ist nicht gut, das Brot der Kinder den Hunden zu geben? Und dann sagt die Frau, ja, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch des Herrn fallen. Und was war in diesem Fall der Krümel, den sie bekommen hat? Die Heilung ihrer Tochter, die Befreiung, der komplette Sieg über den dunklen Geist. Das war nur der Krümel. das war nur der Krümel. Und wisst ihr, wir leben so oft wie diese Hunde, also nicht als Beleidigung gemeint, ich ja auch. Und wir kriegen die Krümel und wir denken, das ist unglaublich. Es ist krass, was ich erlebe, das hätte ich in 3 Leben mir nicht denken können, dass ich das mal erlebe. Weil es ist Heilung, es ist Befreiung, es ist super. Aber ich glaube, Gott sagt, wisst ihr, ihr seid Kinder, ihr sitzt am Tisch. Ihr müsst nicht von unterm Tisch essen. Und wenn das die Krümel sind, wie viel mehr ist dann erst das volle Mahl? Wie viel mehr werden wir dann erleben? Und zwar nicht, hört mich zu, nicht, weil wir noch irgendwas dazu tun, sondern einfach nur, weil uns die Augen geöffnet werden, was verfügbar ist. Das ist alles. Und das macht der Heilige Geist. Und wisst ihr was? Es gibt eine Bibelstelle in Hebräer 10, die lesen wir jetzt nicht, aber in Hebräer 10, da wird der Heilige Geist genannt, der Geist der Gnade. Der Heilige Geist hat viele Namen, er ist auch der Geist Jesu. Und in Hebräer 10 lesen wir, er ist der Geist der Gnade. Und in Hebräer 4, da lesen wir, dass wir mutig kommen sollen zum Thron der Gnade. Und wer sitzt auf diesem Thron? Der Vater. Unser Vater im Himmel sitzt auf einem Thron der Gnade. Und die dritte Stelle, die lese ich euch vor, weil sie so gut ist, die steht in Johannes 1, 16 und 17. Da sagt der komplett verliebte Johannes, total begeistert von Jesus, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Gnade und noch mehr Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, wir haben hier den Vater, der auf dem Gnadenthron sitzt. Wir haben den Sohn, der Gnade selbst geworden ist für uns, von dem wir schon längst Gnade um Gnade empfangen haben. Und wir haben den Heiligen Geist, der genauso Gott ist wie die anderen beiden auch, der genannt wird der Geist der Gnade, dessen Job ist es, unsere Herzensaugen zu öffnen, um die Wahrheit zu erkennen. Das ist ganz schön viel Gnade. Das ist quasi alles nur Gnade, unverdiente Gnade. Und deswegen schauen wir uns an, was Gnade ist, okay? Jesus sagt, auch glaube ich in der Geschichte mit dem Hund, also mit der Mutter, die Hundekrümel empfängt, da sagt er, dir geschieht nach deinem Glauben. Habt ihr das mal gelesen? Dir geschehe nach deinem Glauben. Und wenn wir was Falsches glauben, hört mir zu, wenn wir was Falsches glauben, ist das glaube ich auch oft so. Dann geschieht uns nach unserem Glauben. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, wo wir was Falsches glauben, damit uns nicht mehr das geschieht, was wir eigentlich nicht wollen. Und man kann das Lügen nennen. Ich habe es für die Predigt hier einfach mal Missverständnisse genannt. Ja, 4 Missverständnisse, die wir oft gut gemeint oder schlecht gemeint glauben, auch wenn wir sie vielleicht nicht unbedingt unterschreiben würden. Kennt ihr sowas? Ihr meint das, aber wenn euch einer darauf ansprechen würde, würdet ihr das niemals so sagen. Aber wenn ihr morgens früh aufwacht, dann könnte dieser Gedanke schon mal kommen. Ich lese sie einmal vor und dann gehen wir die Reihe nach durch. Ist das okay für euch? Ja? Okay, super. Also ein Missverständnis ist, glaube ich, Gnade ist nicht nur Vergebung. Gnade ist nicht Erbarmen. Ja? Gnade ist nicht nur Vergebung und Gnade ist auch nicht dasselbe wie Erbarmen. Das zweite Missverständnis ist, Gnade bedeutet nicht, dass wir nichts tun. Und Gnade bedeutet auch nicht, dass wir extra das Falsche tun. Da können wir uns drauf einigen, oder? Auf das zweite auf jeden Fall. Beim ersten, Moment mal. Aber ihr werdet sehen. Das dritte, Gnade bedeutet nicht, dass alles entspannt wird. Und dass alles total einfach und easy going wird. Das bedeutet Gnade nicht. Und das vierte ist, nicht jeder hat die gleiche Gnade. Ob wir da hinkommen, weiß ich noch nicht. Aber das klingt doch schon mal interessant, oder? Gehen wir einfach mal von oben nach unten durch. Was war das Erste? Gnade ist nicht nur Vergebung. Gnade ist nicht Erbarmen. Ich habe das am Kulturabend schon gesagt. Wenn ihr da nicht wart, dann könnt ihr euch bestimmt auch die Aufnahme besorgen oder zumindest die Notizen oder so. Aber im Sprachgebrauch ist das ja oft so, ne, hab Gnade mit mir. Okay, dann bestrafe ich dich nicht. Aber wenn man jemanden nicht bestraft, dann ist das eigentlich nur Erbarmen. Ist das okay, du winselst so sehr um Gnade, dann will ich mal nicht so sein. Du hättest es zwar verdient, aber ich gebe dir nicht das, was du verdient hast. Mehr aber auch nicht. Und das, meine Freunde, das ist Erbarmen. Das ist vielleicht noch Barmherzigkeit, aber das ist nicht Gnade. So, woher weiß ich das? Ganz einfach. In Lukas 2, da steht in einem Kapitel direkt zweimal über Jesus, dass was auf ihm war, Gottes Gnade war auf ihm. Und er wuchs in der Gnade. Hat Jesus Vergebung gebraucht? Also so wie ich die Bibel lese, nicht. Ich glaube, dass Jesus ein völlig sündloses Leben auf der Erde gelebt hat. Von daher kann in diesem Kontext Gnade schon mal nicht dasselbe wie Vergebung sein. Weil Vergebung, die brauchte Jesus nicht. Und ein viel einfacheres Erklären davon, dass Gnade und Vergebung nicht dasselbe ist, das ist ja, wenn beide Wörter im selben Satz vorkommen und was Unterschiedliches bedeuten, oder? Ist doch klar. Also zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt bestimmt noch andere Menschen, die Timo heißen. Und dann weiß man vielleicht nicht direkt, welcher Timo gemeint ist. Aber wenn da steht Timo und Timo, dann weiß man, ach so, das sind zwei verschiedene Personen, über die mir da die ganze Zeit berichtet werden. Es gibt zwei verschiedene Bedeutungen davon. Und wir lesen das mal in Epheser 1. Epheser ist so gut. Ey, wir hatten Camisio-Gäste da und dann ging es um die Holzbänke, die früher hier drin waren. Wer erinnert sich daran noch? Und wer ist dankbar, dass er sich da nicht dran erinnern kann? Und dann meinte sie, boah ja, ich erinnere mich, 2021, da waren hier noch die Holzbänke drin. Und da war diese lange Predigt über den ganzen Epheserbrief und mein Po tat so weh. Und ich so, ach so ja, ich glaube, ich weiß, wer das war. Also Epheser ist wirklich gut. Wir lesen mal Epheser 1, 6 bis 8. Also ich war es nicht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich war das nicht. Da schreibt Paulus, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Wir lesen hier, dass wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, Vergebung ist bestenfalls ein Aspekt von Gnade, aber es ist nicht dasselbe. Können wir uns darauf einigen? Ja? Also wenn wir irgendwo in der Bibel irgendwas über Gnade lesen, dann sollten wir nicht denken, ach so, das ist Vergebung, das kenne ich schon. Weil dann würde uns was entgehen. Wenn da Vergebung steht, dann sollten wir übrigens auch nicht denken, dass wir wissen, was Vergebung ist, weil ich glaube, da haben wir auch alle noch sehr viel Wachstumsmöglichkeiten, aber darum geht es heute nicht. Aber es sind zwei verschiedene Wörter. Gnade ist nicht Vergebung. Weil Vergebung, das habe ich auch damals schon gesagt, kleine Wiederholung, Vergebung bringt uns auf die Nulllinie, habe ich es genannt. Ne? Wir sind okay, wir sind gut, aber dann tust du mir was, dann rutschst du in meinen Augen ins Minus. Ich habe was gegen dich. Und wenn ich dir dann vergebe, dann wird die Beziehung wiederhergestellt. Sie ist nicht automatisch besser als vorher. Vielleicht müssen wir sogar daran arbeiten, dass sie wieder so eng wird wie vorher. Aber zumindest von der Schuldseite, von der ich habe was gegen dich Seite, sind wir wieder bei Null. Ne? Können uns wieder in die Augen gucken, wir zwei. Haben wir schon oft hingekriegt, Manu. Können uns wieder angucken. Aber Gnade bringt uns nicht auf die Nulllinie, sondern ins Plus. Richtig. Gnade bringt uns ins Plus. Wir können plötzlich Sachen, die wir vorher nicht konnten. Wir sind befähigt und bevollmächtigt durch denjenigen, der uns die Gnade gegeben hat, Dinge zu tun, die uns vorher nicht möglich waren. Das können ganz praktische Dinge sein, wie materielles oder im Fall von Gott, sein Geist, seine übernatürliche Befähigung, seine Kraft, seine Gerechtigkeit, all diese Sachen. Wir werden, weißt du, wenn du Vergebung empfängst, dann hast du es falsch gemacht und dann wird dir vergeben und dann ist die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass du es wieder falsch machst, eigentlich genauso hoch wie vorher. Kennt ihr das? Ihr macht was falsch, etwas, was ihr vielleicht schon ganz oft falsch gemacht habt. Dir kommt Vergebung von Gott, von eurem Ehepartner, von euren Kindern, von euren Eltern. Aber das befähigt euch nicht, es beim nächsten Mal besser zu machen. Dafür brauchen wir Gottes Gnade. Weil nur er allein kann uns befähigen und bevollmächtigen, wirklich im Sieg über Sünde zu leben. Und deswegen war auch die Gnade Gottes auf Jesus. Und deswegen wird explizit erwähnt, dass er sogar in der Gnade wuchs. Weil ihr kennt das vielleicht, aber je älter man wird, je mehr Einfluss man bekommt, desto schwieriger kann es sein, zu gewissen Dingen Nein zu sagen oder sich über gewisse Dinge aufzuregen. Aber die Gnade war es, die Jesus bevollmächtigt hat, ein siegreiches Leben zu führen, sodass schließlich der Teufel selbst vor ihm stand, Jesu Magen komplett leer und es war kein Problem für ihn, Nein zu sagen. Das ist Gottes Gnade. Das ist super, oder? Wer von euch kann das gebrauchen? Ja, wer von euch ist dankbar für Vergebung, wenn er es falsch macht? Wer von euch würde sich freuen über Gnade, die ihn bevollmächtigt, das nicht mehr falsch zu machen beim nächsten Mal? Ja, super, klasse. Also wir brauchen nicht mehr Gnade, je mehr wir sündigen, sondern je weniger wir sündigen wollen. Wenn wir nicht mehr sündigen wollen, wenn wir wirklich so werden wollen wie Jesus, der gesagt hat, dass das möglich ist, dann brauchen wir viel mehr Gnade. Für das andere brauchen wir Vergebung. Das ist nicht dasselbe. Haben wir das geklärt? Ja? Das ist ein Missverständnis. Das haben wir falsch verstanden. Ist vielleicht nicht mal unsere Schuld. Gehen wir mal zum nächsten. Gnade bedeutet nicht, dass wir... Schwer, wenn das da nicht steht, ne? Gnade bedeutet nicht, dass wir nichts tun. Da nehmen wir uns ein bisschen Zeit für, damit wir das gut verstehen, okay? Gnade ist nicht das Gegenteil von aktiv sein, sondern Gnade ist das Gegenteil von Gesetz. Das haben wir gerade eben gelesen, ne? Das Gesetz kam durch Mose. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und in anderen Stellen, an vielen Stellen, schreibt Paulus, wir leben nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Gnade. Das Gesetz fordert, das Gesetz erwartet und das Gesetz zeigt uns, was wir alles nicht können. Weil indem die Regel aufgestellt wird, ist schon klar, wir werden die Hürde reißen. Wir werden es einfach nicht schaffen. Durch Gesetz wird die Erkenntnis der Sünde gemehrt. Aber Gnade ist genau das Gegenteil. Gnade fordert nichts von uns. Gnade befähigt uns. Gnade bevollmächtigt uns. Gnade zeigt uns, was möglich ist. Das ist das Gegenteil von Gnade, Gesetz. Und unter Gnade müssen wir nicht das leisten, was gefordert ist, sondern wir können das tun, was uns gegeben wurde. Und dazu lesen wir auch mal einen Bibelvers aus einem Buch, das wirklich gut ist, nämlich der Epheserbrief. Danach hören wir aber auch auf. Nicht der ganze Epheserbrief heute, das war jemand anderes. Wir lesen mal Epheser 2. Ab Vers 8, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Das ist auch spannend, oder? Aus Gnade durch Glauben. Da haben wir heute keine Zeit für. Ich behaupte auch nicht, dass ich das völlig verstehe. Versteht mich nicht falsch. Also, aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Meine Frage, da steht ja, wir sind gerettet nicht aus Werken. Und später heißt es, wir sind gemacht für gute Werke. So, ist das im Griechischen dasselbe Wort, ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Die anderen ist okay, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht gemeldet. Es ist dasselbe Wort. Es ist dasselbe Wort. Und das heißt ganz klar, dass wir nicht aus Werken gerettet werden, nicht aus dem, was wir tun, sondern aus Gnade. Aber Gnade kommt und wir so tun plötzlich Dinge. Wir tun Werke. Paulus setzt das schöne Adjektiv gute Werke davor. Wir sind plötzlich befähigt, andere Dinge zu tun. Die Dinge, die wir tun würden, um gerecht zu werden vor Gott, die bringen uns nichts. Aber die Dinge, die wir tun, weil wir bereits gerecht gemacht wurden durch Gott, die bringen was. Wir tun nicht, um uns etwas zu verdienen, sondern wir bekommen völlig unverdient und tun dann damit Sachen. Wie Jesus sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Es ist nicht umsonst habt ihr empfangen und jetzt sitzt rum. Sondern umsonst habt ihr empfangen und jetzt macht was damit. Gebt weiter. Vermehrt das Talent. Das ist Gnade. Also auch da, wenn du Bibel liest und da steht Werke, dann denk nicht direkt, damit habe ich ja nichts zu tun. Ich meine, Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Martin Luther hatte da einen ganz schönen Kopfkrampf mit diesen Versen. Aber wenn wir erkennen, dass es Werke gibt, die wir aus uns selber tun, um sie Gott zu präsentieren, wie toll wir sind, und es gibt Werke, die Gott uns vorbereitet und er gibt uns auch die Kraft, um sie zu tun, dann ist das plötzlich völlig logisch. Weil ich bin ja gerettet aus Gnade durch Glauben. Und wenn Gnade bedeutet, ich tue gute Werke, natürlich ist Glaube ohne Werke dann nicht so voll, wie er sein könnte. Versteht ihr das? Ja, sag nochmal, hast du gesagt? Also, also es gibt ja gute Werke. Für die hat Gott uns vorbereitet für uns. Und durch Gnade können wir darauf zugreifen. Und es gibt Werke des Gesetzes, die tun wir, um zu beweisen, wie toll wir sind. Und um gerecht zu werden. Und um uns, das würde ja keiner von euch machen, aber um uns was bei Gott zu verdienen. Zum Beispiel, wenn ich mich diese Woche ganz doll anstrenge, nicht zu sündigen, vielleicht wird am Sonntag jemand geheilt, wenn ich für ihn bete. Das würde ja niemand von euch jemals denken. Niemand. Hoffentlich. Oder doch? Aber die guten Werke sind nicht dieselben Werke, sondern das eine machen wir, um etwas zu verdienen, und das andere tun wir oder können wir nur, weil wir schon längst umsonst empfangen haben. So, und wenn ihr das immer noch nicht verstanden habt, dann kann ich das verstehen, das ist nicht schlimm. Da werden wir bestimmt nochmal drüber reden. Und es gibt noch eine andere Stelle, die ich dazu lesen möchte von Paulus. Die ist fast noch krasser. Die steht im 1. Korinther 15. Also ich weiß nicht, wie viel du über Paulus weißt, aber Paulus war ein Arbeitstier. Aber so richtig. Also Leistungsträger ist noch, das Wort wird ja so inflationär heutzutage benutzt. Jeder ist ja plötzlich ein Leistungsträger. Aber Paulus, der war wirklich einer. Also ohne Paulus, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Der hat so viel geackert für das Evangelium. Er sagt selber von sich, mit aller Demut, die er nötig hatte, aber in aller Wahrheit, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, das stimmt. Paulus, der hat alles gegeben. Und dann schreibt er im 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus sagt, Gottes Gnade hat mich komplett verändert. Vom schlimmsten Christenverfolger und vom blindesten Schriftgelehrten hin zum größten Liebhaber und Verfechter des Evangeliums. Und diese Gnade war nicht umsonst. Und man könnte ja meinen, da hat's ja, das reicht doch. Wenn einer verändert wird, dann ist Gnade doch schon nicht umsonst gewesen, oder? Würde ich auch sagen, aber Paulus geht einen Schritt weiter und sagt, die Gnade war nicht umsonst, weil ich habe damit viel mehr gearbeitet. Ich habe gewirkt, ich habe Werke vollbracht, die guten Werke, die Gott vorbereitet hatte. Und dann kommt der Clou. Nicht aber ich habe gearbeitet, sondern wer? Steht das da noch? Gottes Gnade in mir hat gearbeitet. Ist das nicht krass? Also, das ist ein schlechtes Beispiel, aber fällt mir gerade ein. Wenn du eine Pflanze, wenn da ein Samen ist und du gießt den Samen, und die Pflanze wächst, dann kannst du stolz darauf sein, dass du gegossen hast. Aber woher hast du das Wasser? Und wie funktioniert es, dass das Ding überhaupt wächst? Und woher hat die Pflanze die Nährstoffe und die Sonne? Damit hast du nichts zu tun. Und natürlich hast du deinen Beitrag geleistet, aber am Ende des Tages warst du eigentlich nicht wirklich nötig in dieser Gleichung, sondern das, was Gott vorbereitet hat, das Ökosystem, was Gott geschaffen hat in seiner Gnade, das ist das, was das Wachstum bewirkt. Und Paulus sagt hier selber von sich, all das, was ich leiste, das ist seine Gnade durch mich durch. Und spätestens da sollte uns klar sein, dass wir auf nichts stolz sein können vor dem Vater im Himmel. Wir können nichts ihm bringen und sagen, guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Sondern wir können sagen, guck mal, wie toll du das durch mich gemacht hast. Guck mal, Gott, was möglich ist, wenn ich mich dir hingebe und so wie Jesus nur das tue, was ich dich tun sehe. Guck mal, was dann möglich ist, Gott. Und Gott sagt dann, ja, ich weiß, was dann möglich ist. Ich kenne das, ich habe kleine Kinder, ich weiß. Ja, ist krass, ne? Ist krass, was möglich ist, wenn du es so machst, wie ich dir gesagt habe. Ich sag das hier jetzt nicht, aber es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass Gnade uns bevollmächtigt, Dinge zu tun, und dass Gnade kein Selbstzweck ist in erster Linie, einfach nur damit wir gammeln können, sondern dass Gnade uns gegeben wurde, um sie anderen weiterzugeben. Da haben wir auch am Mittwoch damals drüber geredet, wie wir Gnade praktisch weitergeben können. Aber nur ein Teaser für euch, also wenn Paulus über Spenden redet, dann benutzt er das Wort Gnade, Charis, und einfach nur damit wir das besser verstehen, übersetzen die das mit Gnadengabe oder Liebesgeschenk oder sowas. Aber wenn du Geld jemandem weitergibst, dann sagt Paulus, das ist Gnade. weil du bist bevollmächtigt. Die Person, die hatte kein Geld, dann bekommt sie Geld von dir und dann ist sie plötzlich bevollmächtigt, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnte. So praktisch sieht Gnade aus, falls du dich das gefragt hast. Und wir sind berufen, gute Werke zu tun. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Heilige Geist, wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich will deine guten Werke tun, ich bin mir sehr sicher, dass er uns auf der richtigen Bahn halten wird, dass wir nicht in die Gesetzeswerke fallen. Ich glaube, da müssen wir keine Angst vor haben. Ich glaube, Angst ist sowieso ein ganz schlechter Motivator. Darf ich noch? Geht das noch? Okay, gut. Erinnert ihr euch noch, was das dritte Missverständnis war? Ist schwierig, wenn das da nicht steht, ne? Gnade bedeutet nicht, dass alles entspannt läuft. Genau, dass alles einfach wird, dass es keine Herausforderungen gibt. Das bedeutet Gnade nicht. Ich meine, guck dir Jesus an. Der hatte ein ziemlich anstrengendes Leben. Und der hat auch ziemlich gelitten. Aber trotzdem glaube ich, es gab noch nie einen Menschen, auf dem Gottes Gnade so präsent war wie ihm. Hat er irgendwas falsch gemacht? Oder kennt ihr die Geschichte von Paulus? Gott sagt dem Kapitän, er soll nicht weiterfahren. Macht Paulus. Paulus macht alles richtig. Paulus ist 100% gehorsam. Hört der Kapitän auf ihn? Nee. Und was ist das Ende vom Lied? Schiffbruch. Und zwar so richtig. Paulus hat alles richtig gemacht. Trotzdem hat er gelitten. Ist doch krass, oder nicht? Wie funktioniert das denn? Und wie kriege ich das jetzt hin, das richtig zu vermitteln und die Kurve zu kriegen? Ich lese am besten mal Bibelstellen. Und interessanterweise hat Chris die letzte Woche auch benutzt. Da sagt Paulus, er redet davon, dass er einen Dorn im Fleisch hat. Chris hat richtig gut erklärt, dass es da nicht um Krankheit ging, sondern dass ein Schriftgelehrter wie Paulus wahrscheinlich über Menschen gesprochen hat, die ihm Schaden zufügen. Und es heißt, dass Paulus sagt, ich habe dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Also der Engel Satans, nicht Gott. Und jetzt kommt der Vers, 2. Korinther 12, Vers 9. Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Die Predigt dazu könnt ihr euch anhören von letzter Woche, die war wirklich gut. Aber habt ihr das gesehen? Ein Mann wie Paulus, der mehr als wir alle erlebt hat und der wahrscheinlich mehr als wir alle verstanden hat, der hat Gott um was gebeten und der hatte so eine krasse Beziehung zu Gott, dass er gehört hat, wie Gott ihm sagt, wir machen das jetzt nicht so, wie du das willst, sondern wir machen das so, wie ich das will. Und zwar ist mein Weg besser als deiner und ich weiß, du kannst das verstoffwechseln. Wenn du das Kapitel liest, Paulus ist in keinster Weise sauer auf Gott. Paulus beschwert sich nicht darüber. Paulus stellt es einfach nur als Tatsache dar und er benutzt dieses Wort. Meine Gnade genügt dir. Und das ist eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, weil daran erkennen wir, wie groß Gnade eigentlich ist. Weil wenn eine Herausforderung wirklich, wirklich groß ist und wenn wir wirklich damit zu kämpfen haben und wenn wir keinen Ausweg sehen, außer dass Gott diese Situation souverän aus unserem Leben heraushebt, das ist der einzige Weg, den wir sehen, weil wir wissen nicht, wie wir da drumherum oder da durchkommen sollen, dann sagt Gott, meine Gnade genügt dir. Ist das nicht krass? Wie groß muss dann Gnade sein, dass sie genügt, um durch das Problem durchzukommen? Und wie viel mehr als Vergebung muss Gnade dann sein? Ich meine, stell dir mal vor, Paulus sagt, Gott, ich leide, bitte mach, dass es aufhört. Und Gott sagt, ach, weißt du, meine Gnade, meine Vergebung ist ja mit dir. Dir wurde ja vergeben, das muss reichen. Und dieses Evangelium haben manche von uns gehört. Wir leiden hier total, aber es ist okay, weil uns wurde ja vergeben und im nächsten Leben werden wir nicht leiden. Und Menschen bekehren sich zu diesem Evangelium. Es gab große Erweckungswellen, die auf diesem Evangelium basiert sind. Aber ich glaube, das ist nicht das volle Maß von dem, was Gott für uns hat und auch nicht das, was Paulus gemeint hat. Sondern wenn Gott uns seine Gnade gibt, dann bedeutet das, dass wir in jeder Situation, in jede Herausforderung, in die wir mit ihm zusammenkommen, befähigt sind, die Lösung zu bringen oder auszuhalten und dafür zu sorgen, dass das Reich Gottes sich trotz aller Unmöglichkeiten ausbreitet. Und dass wir diese Situation heller verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Das ist Gottes Gnade. Und boah, wer will das? Ja, unbedingt. Meine Güte. Ah! Ich lese mal noch eine andere Stelle. Das ist auch ein Typ, der hat viel gelitten. Das war Petrus. Der hat auch viel gelitten, als Jesus noch da war. Später auch, danke. Da sagt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 10. der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Der Vers würde auch ohne das mit dem Leiden funktionieren, oder? Da hätten wir den wahrscheinlich sogar lieber. Und es gibt theologisch große Diskussionen, ob das jetzt darum geht, dass sie hier auf der Erde leiden werden oder ob es darum geht, dass sie eine Verfolgung hinter sich hatten, die jetzt aufgehört hat, ist auch egal. Paulus sagt, der Gott der Gnade, ganz bewusst, er könnte ja auch einfach nur sagen, euer Vater im Himmel oder Jesus Christus, hat er alles gemacht. Aber hier sagt er, der Gott der Gnade, er ist es derjenige, der, wenn ihr leidet, der kommt und euch zubereitet, euch wieder aufrichtet, euch stärkt, euch vollkommen macht, euch fest gründet. Und da sehen wir das Gleiche wie bei Paulus. Gnade ist nicht dafür da, dass unser Leben leicht wird, sondern dafür, dass wir wirklich herausfordernde Sachen meistern können. Ich habe irgendwo ein Zitat gehört, ich weiß nicht mehr wo, aber es ist mir wirklich hängen geblieben. Da hieß es so ungefähr, so viele großartige Leiter haben schon gelebt und wir kennen sie nicht, weil sie nicht das Privileg hatten, in herausfordernden Zeiten zu leben. What? Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber es ist ja schon so, ne? Je größer die Herausforderung, umso größer der Sieg. Und ich meine Leute wie David, David hätte nicht gegen Goliath kämpfen müssen. Er hat sich darum gerissen, es zu dürfen. What? Ist das nicht krass? Jesus hätte nicht kommen müssen. Aber wenn ich das mal so sagen darf, er hat sich darum gerissen, es zu dürfen. Er wollte so sehr. Er wusste, was auf ihn zukommt und er wollte es unbedingt, weil er wusste, es ist genug Gnade da, um diesen Riesen zu besiegen, um den Berg zu erklimmen oder um ihn zu versetzen. Und ich möchte uns wirklich Mut machen, nicht vor Herausforderungen einzuknicken und nicht den Umweg zu gehen, weil wir denken, Gottes Wille für mich ist, dass es alles easy peasy ist. Weil das ist eine Gefahr. Wenn wir denken, wenn eine Herausforderung kommt, dann können wir manchmal denken, dass wir aus der Gnade gefallen wären. Aber das stimmt nicht. Genau diese Situationen sind die Situationen, wo wir Gnade extrem brauchen und wo Gott sie auf jeden Fall bereitstellen wird. Auf jeden Fall wird er das tun. Und das mag anders aussehen, als wir uns das wünschen in dem Moment. Aber vertraut mir oder vertraut Gott, es wird so besser sein. Weil Gott ist immer noch besser. Boah. Ich glaube, mehr kann ich dazu auch nicht sagen als das. Alles andere wird es nur... Lesen wir noch ein Missverständnis und dann sind wir fertig. Ist das okay für euch? Ja? Das ist mir wichtig, weil wir haben da auch neulich als Leitungskreis ein bisschen drüber gesprochen und ich denke, es ist cool, uns da auch mit reinzunehmen. Wisst ihr noch, was das letzte Missverständnis war? Nicht jeder hat die gleiche Gnade. Genau. Das ist doch jetzt auch wieder voll verrückt, oder? Weil wir lesen in anderen Versen, nur um euch ein bisschen, ne? Paulus schreibt Timotheus, Gott aber, der uns jede Gnade im Überfluss geben kann, schreibt er. Und jetzt sage ich sowas. Lesen wir mal. Paulus schreibt in Galater 2. Wir lesen Verse 7 bis 9. Also er redet über seine Zeit, als er in Jerusalem war, bei den Superaposteln. Und er sagt, als sie sahen, als Petrus, Johannes und Jakobus sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, also für die Heiden, für uns, Gott sei Dank. Genauso wie Petrus das Evangelium für die Beschnittenen anvertraut war. Denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, da gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Ist euch das Wort aufgefallen, Gnade? Paulus sagt, da war Gnade auf meinem Leben für eine Aufgabe, nämlich zu den Unbeschnittenen zu gehen. Dafür hat Paulus explizit Gnade bekommen. Und wenn du die anderen Briefe von ihm liest, er sagt total oft, nach der Gnade, die mir gegeben worden ist, habe ich zum Beispiel als weiser Baumeister den Grund gelegt. Oder aber nach der Gnade, die mir in Bezug auf euch, liebe Korinther, gegeben worden ist. Paulus war sich sehr bewusst, dass die Aufgabe, die er hatte und die Autorität, die er hatte, das war Gottes Gnade, die durch ihn durchgewirkt hat. Das hatten wir schon eben, oder? Gnade explizit für eine Aufgabe. So, hatte Petrus dieselbe Gnade bekommen wie Paulus? Nein. Petrus, Johannes und Jakobus waren für die Beschnittenen. Dafür hatten sie Gnade bekommen. Für die Juden. Und Gott sei Dank haben sie was gemacht? Sie haben die Gnade erkannt. Habt ihr das da gerade gelesen? Als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben wurde. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie das funktioniert. Aber ich möchte euch sagen, Gnade für eine Aufgabe wird erkannt. Ist das nicht besonders? Ja? Also sie haben die Gnade erkannt und Gott sei Dank haben sie dann auch das Richtige gemacht, nämlich die Leute zu den richtigen Gruppen geschickt. Weil ich glaube andersrum, das wäre nicht gut gelaufen. Weil wenn Gott einem eine Gnade gibt für eine Aufgabe, dann soll diese Person das bitte machen. Und dann ist es nicht mein Job, neidisch zu sein, dass die Person das machen darf, sondern ich darf erstens die Person anfeuern, für die Person beten, weil es nicht darum geht, dass die Person gut aussieht, sondern dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Und zweitens bin ich herzlichst dazu eingeladen, ins Gespräch mit Gott und anderen zu gehen und zu sagen, Gott, welche Gnade hast du mir gegeben? Für welche Aufgabe habe ich denn Gnade? Weil, wie Bill Johnson das immer so schön sagt, wenn wir erkennen, wie Gott uns wirklich gemacht hat, wollen wir niemals jemand anderes sein. Weil wenn du anfängst, in der Gnade zu agieren, die Gott dir für deine Situation, für deine Herausforderung gegeben hat, dann willst du niemals irgendwas anderes machen. Weil du dann merkst, hierfür wurde ich geboren. Hier tappe ich in die Gnade, die mir vor Grundlegung der Welt in Christus schon gegeben wurde. Weil wenn du versuchst, jemand anders zu sein oder wenn du versuchst, auf ein Treppchen zu klettern, was eigentlich nicht für dich ist, das ist richtig anstrengend. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen und ihr bestimmt auch. Das ist einfach anstrengend. Und wisst ihr was, selbst wenn wir es schaffen, dann ist es anstrengend, da oben zu bleiben. Aber wenn wir zulassen, dass Gottes Gnade uns und die Leute um uns herum führt, dann werden wir erleben, wie vielleicht Herausforderungen kommen, aber wir werden es meistern. Und wir werden auf das Treppchen oder an den Ort kommen, wo wir auch siegreich sind. Und wir werden die Kämpfe kämpfen, für die Gott uns ausgerüstet hat. Weil Kämpfe kämpfen, die nicht deine Kämpfe sind, das ist auch so ein Thema, ne? Also wenn du glaubst, da ist Gnade auf deinem Leben, wenn du nicht weißt, was die Gnade auf deinem Leben ist, dann frag Gott und frag andere, weil Gnade wird erkannt. Gnade wird erkannt. Gnade ist sichtbar, daran, dass Frucht kommt. Und wenn du merkst, in einem Bereich, egal wie klein der sein mag, da ist Frucht. Wenn ich diesen kleinen Dienst in diesem kleinen Kreis, den Gott mir gegeben hat, tue, dann verändert sich was. Weißt du was? Dann bitte mach weiter. Bleib in dieser Gnade. Und lass dir nicht einreden, dass das weniger Gnade wäre als die von jemand anderem. Weil es ist wie bei Vergebung. Niemandem wurde mehr oder weniger vergeben, weil wer ein Gesetz bricht, bricht alle. Und niemandem wurde mehr Gnade gegeben, die ist nur anders. Da geht es nicht um Quantität, sondern einfach nur um die Art. Oh, und das ist gute Nachricht. Dann dürfen wir uns freuen. Das ist wirklich gute Nachricht. Also wirklich. Wir lesen, dass wer treu in dem dient, was Gott ihm gegeben wird und mit der Gnade umgeht, der wird auf die eine oder andere Weise mehr Einfluss oder Verantwortung bekommen. Und auch hier kurzer Satz, ne, Einfluss und Verantwortung, dann denken wir sofort an unsere Firma mit 50.000 Mitarbeitern und einen, der ganz oben steht und leider zum Coldplay-Konzert geht. Aber da denken wir in Rangordnung. Aber Einfluss hat nichts mit Rangordnung zu tun. Bei Einfluss geht es nicht um Rangordnung. Bei Einfluss geht es vielmehr wie das Reich Gottes, dass sich der Sauerteig langsam durch das ganze Brot knetet. Und es ist ein stumpfes Beispiel, aber stell dir mal vor, da ist einer, der ist schlecht drauf, der kommt zur Arbeit und du lächelst ihn an, sagst kurz was Nettes, dann ist er nicht mehr so blöd drauf, geht zum nächsten, ist ein bisschen netter drauf und die Person, die vielleicht gekippt wäre, wenn er schlecht gelaunt da reingekommen wäre, kippt nicht, das Gespräch ist gut, die Person geht woanders hin und plötzlich haben alle in der Firma einen guten Tag. Und das ist mit sowas Banalem wie Freundlichkeit, Zuhören, Ermuntern. Wie viel mehr können wir dann Veränderungen bringen, wenn wir wirklich in Gottes Kraft und seiner Gnade agieren? Wie viel mehr könnten wir verändern? Ich denke ja immer an dieses Beispiel von Seth, der irgendwie in einer Firma gearbeitet hat, wo keiner Christ war. Und irgendwie ein paar Jahre später haben die Hälfte sich bekehrt und alle hatten zumindest Ehrfurcht vor Gott. Alle wussten zumindest, dass das, was sie machen, falsch ist. Bemerkenswerte Geschichte. Und das können wir auch. So, und jetzt letzter Punkt, versprochen. Letzter Punkt, okay? Römer 12, wieder Paulus. Boah, jetzt hätte ich fast was gesagt. Römer 12, Vers 6. Da sagt Paulus, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lass sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienst, es sei der lehrt in der Lehre, der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Da haben wir das Wort Gnadengaben. Da haben wir beim Kulturabend drüber gesprochen. Gnade ist Charis und Gnadengabe ist Charisma. Charisma, eine Gnadengabe, eine Geistesgabe, würden wir wahrscheinlich sagen. Ja. Und ist doch interessant, wir haben am Anfang gehört, der Heilige Geist ist der Geist der Gnade. So, und wenn der Geist der Gnade uns eine Gabe gibt, was für eine Gabe ist es dann? Eine Gnadengabe. Und diese Gnadengabe bevollmächtigt uns, Dinge zu tun, die wir vorher nicht konnten. Und dadurch können wir andere bevollmächtigen, Dinge zu tun, die sie vorher nicht konnten. Bumm. Und diese Gnadengabe verdienen wir uns nicht. Wir verdienen sie uns nicht. Es steht hier, wir haben sie empfangen. Wir haben sie. Es steht nirgendwo irgendwie, dass er sie verdient hat. Gar nicht. Es ist alles nur Gnade und verdiente Gnade. Aber wir können mit dem haushalterisch umgehen, was wir bekommen haben. Wir können gute Entscheidungen treffen und weniger gute Entscheidungen. Wir können das Feld ruhen lassen oder wir können das Feld bearbeiten. Wir können das Unkraut rausreißen oder das wachsen lassen. Die Entscheidung haben wir. Paulus sagt selber, streckt euch aus nach den höheren Gaben. Das hätte er ja nicht gemacht, wenn wir da nicht hinkommen würden. Das wäre echt total gemein von Paulus, oder? Oh, das wäre gemein. Aber so ist das nicht. Und wenn wir zum Thron der Gnade finden und da ganz viele Geschenke auf uns warten, dann sind das Gnadengaben. Und Gott gibt uns die nicht nur für uns selbst, sondern auch und vielleicht sogar in erster Linie, um sie weiterzugeben. So wie Paulus sagt, der Gott allen Trostes, der uns tröstet, damit wir andere trösten können. Der Gott aller Weisheit gibt uns Weisheit, damit wir anderen Weisheit geben können. Und. So, und nicht jeder hat die gleiche Gnadengabe, sagt Paulus, da wir unterschiedliche Gnadengaben. Nicht jeder hat die gleiche Gnade für ein Amt oder wie man das nennen möchte, ja? Sind alle Propheten? Sind alle Apostel? Prophezeien alle? Nein. Ja, genau. Wir sollen uns zumindest danach ausstrecken, sagt er. Er sagt aber auch, sprechen alle in Zungen, ne? Spannendes Thema. Ja, das liegt vielleicht an denen und nicht an ihm. Ja, genau. Wir reden nochmal. Aber wir brauchen einander, ist der Punkt. Wir sind ein Leib. Und das Auge braucht den Mund. Und der Kopf braucht den Fuß. Und die Hände brauchen die Leber. Sonst werden die gelb. Und das ist Absicht von Gott. Weil wisst ihr was? Erstens, wenn wir nicht mehr einander bräuchten, dann würden wir uns nicht mehr sehen. Und dann würden wir so schnell in unsere toten Winkel fallen und so schnell. Also, ich habe mal eine Geschichte gehört, ich glaube, du hast mir das erzählt, irgendwie so ein Mann, der alleine wohnt und der hat auf dem Rücken so einen riesigen schwarzen Fleck und der hatte den nie gesehen, weil ihn hat nie einer oben ohne gesehen, weil er nie aus dem Haus gegangen ist, er war nie im Schwimmbad, nie. Und deswegen wusste der das nicht. Das sind so blinde Flecken, die wir hätten, wenn wir nicht in Gemeinschaft wären. Und das andere, ich glaube, es wäre wirklich sehr anstrengend, wenn wir alle Gaben hätten, alle Gnadengaben und die alle gleich einsetzen müssten. Dann müssten wir ja alle Menschen in unserem Umfeld bekehren. Dann müssten wir alle Menschen in ganz Duisburg lehren, für alle Menschen in ganz Duisburg prophetisch von Gott hören. Das wäre super anstrengend. Das könnte eine Person nicht leisten. Und genau deshalb haben wir einander, um aneinander zu wachsen und miteinander zusammen in die Fülle Gottes hinzuwachsen. Jeder von uns ist berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Aber die Fülle von Jesus wird nur repräsentiert durch seinen ganzen Leib. Und das ist wirklich befreiend, zu erkennen, dass wir nicht alles leisten müssen. Also es ist wirklich befreiend zu wissen, dass du nicht jeden Menschen, den du triffst, bekehren musst. Das ist befreiend. Und wisst ihr was, wenn wir wirklich anfangen, mehr und mehr Gnade zu leben, dann werden wir nicht auf der Seite vom Pferd fallen, dass wir sagen, ja, ich muss niemanden bekehren, weil offensichtlich habe ich nicht die Gabe eines Evangelisten, deswegen sollen das die anderen machen. Nein, im Gegenteil, wir werden die Gnade Gottes erkennen, wenn sie da ist. Und dann werden wir vielleicht für 5000 Leute in der Bahn einfach nur da sitzen und lächeln und vielleicht werden wir sie segnen. Aber die eine Person, da wird die Gnade boom machen und wir werden sie erkennen. Und dann werden wir befähigt sein, über unseren Schatten zu springen und mit dieser Person zu reden. Und sie wird ein offenes Herz haben. Und wenn die Person sich nicht an der Ort und Stelle bekehrt, dann wird sie es vielleicht in 20 Jahren tun. Aber die Frucht wird da sein. Und genauso ist das mit den anderen Sachen auch. Wenn wir in den Dingen Schritte tun, wo wir Gnade für haben, oh, dann werden wir Frucht sehen, statt die ganze Zeit aus schlechtem Gewissen oder aus Angst oder Druck heraus Dinge zu tun, wofür im Moment keine Gnade da ist und zu scheitern und uns zu fragen, was soll das? Bei dem funktioniert das doch. Ja. Das heißt nicht, dass er nicht für dich beten darf. Und wisst ihr auch, wir hatten ja jetzt Camisio da und ich habe bei Camisio nicht mitgearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte aber Leute da, von Camisio. Die haben bei mir geschlafen. Und wisst ihr was? Jesus sagt, wer einen Propheten aufnimmt im Namen eines Propheten, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt im Namen eines Gerechten, der wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wir lesen, dass Jesus nach Nazareth kam und dass er sagt, ein Prophet hat keine Ehre in seiner eigenen Stadt. Deswegen konnte er dort nicht viele Wunder tun. Zwei Punkte. Das erste, ich glaube, der Lohn, über den Jesus spricht, hat viel mehr mit hier und jetzt zu tun, als wir immer denken. Wir sind gut darin, das in die Ewigkeit zu projizieren und zu denken, dann im Himmel, dann wird mein Haus ein bisschen schöner sein. Mein Sitzplatz wird ein bisschen näher an Jesus sein. Keine Ahnung, ich werde mehr Ausgehprivilegien haben als die anderen. Wie auch immer. Aber was ist denn der Lohn eines Evangelisten? Die Frucht, von der er ist. Ich glaube, jeder Evangelist wird dir sagen, die Frucht, der Lohn, den er bekommt, ist, dass er Jesus sieht. Dass er das Wohlgefallen Gottes auf seinem Leben spürt, weil er im Einklang mit seiner Gabe ist. Und dass er sieht, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Weil es gibt nichts, was so sehr befriedigt, wie zu sehen, wie Gottes Kraft durch einen wirkt und Dinge sich wirklich nachhaltig zum Besseren verändern. Und genauso bei Propheten. Der Lohn eines Propheten ist nicht, keine Ahnung was, sondern in erster Linie, dass er die Verbundenheit mit Gott hat, diese Beziehung, dieses Stimme hören und dieses immer mehr da rein hineinwachsen. Weil was gibt es Schöneres? Und deswegen will ich euch ermutigen, wenn du den Lohn von jemandem empfangen willst, dann empfang ihn in dem Namen. Erkenne die Gnade, die auf ihm ist und du wirst schon im Hier und Jetzt was davon haben. Zum Beispiel durch, keine Ahnung, prophetische Worte zum Beispiel. Weil wenn du die Gnade der Prophetie auf jemandem nicht erkennst, dann wirst du auch nicht zu ihm hingehen und ihn um ein Wort bitten. Oder wenn er hier vorne steht und du das nicht anerkennst, dann wird das Wort nicht so in deinem Herzen landen und Frucht bringen, wie es könnte. Oh! Und das andere, fast noch wichtiger, wir müssen nicht die Arbeit tun, um den Lohn zu empfangen. Ist das nicht krass? Was wir tun müssen ist, wir müssen denjenigen, der die Arbeit tut, als denjenigen empfangen, der er ist. Nämlich als derjenige, der die Arbeit tut. Und wenn Camisio-Leute zu mir kommen und ich ihnen mein Haus öffne und ihnen meinen Kühlschrank öffne, was noch eine größere Herausforderung ist, als mein Haus zu öffnen, und ihnen meinen Kalender öffne und fast jeden Abend mit ihnen zusammen sitze da und mit ihnen spreche, dann bin ich nicht derjenige, der Camisio macht. Dann sind sie diejenigen, die das tun. Und sie sind diejenigen, die die Frucht ernten. Aber ich bekomme trotzdem den gleichen Lohn wie sie, weil ich sie als das empfangen habe, was sie sind. Nämlich gerechte Kinder Gottes und Leute, die das Evangelium predigen, die das Werk eines Evangelisten tun, wie Paulus es Timotheus sagt. Und dann kann ich ganz entspannt sein. Das heißt nicht, dass ich nicht nächstes Jahr vielleicht auch mitarbeiten sollte, aber für dieses Jahr muss ich mir erstmal keine Gedanken machen, dass ich im Himmel oder hier irgendeinen Lohn verpasse. Versteht ihr, was ich meine? Und das kann so schnell passieren, weil wir denken, oh, der Mann da vorne, der hat das Mikrofon so oft und der darf so viel reden. Das würde ich auch gern machen. Das hier ist nicht mein Lohn. Das hier ist nicht der Lohn. Sondern der Lohn ist was ganz anderes und den kannst du auch bekommen. Und das alles, was wir dafür tun müssen, ist unser Herz ein bisschen anders zu justieren. Und der Segen fließt. Ist das nicht total nett von Gott? Weil wieder alles andere wäre doch unfair, oder? Also ich meine, wenn er dir eine Gnade gibt und du kannst dann nichts für und dann bekommst du einen Lohn, den ich niemals kriegen könnte, weil ich diese Gnade nicht habe, wie unfair wäre das? Aber wenn ich ihn empfange und die Gnade auf seinem Leben erkenne und er das Werk tut, dann wird das auf unser Gemeinschaftskonto transferiert. Wahnsinn! Und da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, übersehen zu werden, von Gott oder Menschen. Gnade ist so gut. Okay, wir haben jetzt über vier Sachen gesprochen, über vier Missverständnisse und bestimmt war mindestens ein halber Punkt von diesen vieren irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da kann ich bestimmt wachsen, da kann mir der Heilige Geist bestimmt noch was ein bisschen mehr aufschlüsseln, hoffe ich doch sehr. Und ich fände es super, wenn wir jetzt einfach, vielleicht kannst du nochmal nach vorne kommen und einfach ein bisschen spielen, du vielleicht auch. Und wenn wir zwei Sachen machen, das eine ist, du kannst einfach an deinem Platz bleiben und mit dem Herrn darüber sprechen und echt den Heiligen Geist, den Geist der Gnade neu bitten und neu die Erlaubnis geben, dir zu zeigen, wie viel Gnade wirklich da ist und welche Gnade auf deinem Leben ist und welche Gnade auf den Leuten um dich herum ist. Es ist gut zu wissen, welche Gnade auf seinem Ehepartner ist. Das macht Dinge deutlich leichter. Einfach erlauben, dem Heiligen Geist, dem Geist der Gnade zu uns zu sprechen, da wo wir sind. Und das andere, was ich cool finde, ist, wenn du sagst, du möchtest für eine bestimmte Sache, möchtest du Gebet bekommen dann komm gerne hier nach vorne. Wenn du sagst, du kennst diesen Gott der Gnade noch gar nicht, dann komm gerne nach vorne. Wenn du sagst, boah, diese eine Sache, ich merke wirklich, da muss sich was verändern, da muss mehr von Gottes spürbarer Kraft und Bevollmächtigung durchbrechen, dann komm gerne nach vorne. Lass für dich beten. Und ja, ich bin wirklich, wirklich sicher, dass wenn Gott uns das zeigt und wenn er uns aufschlüsselt, was alles verfügbar ist und wenn er uns zusagt, dass ein neues Maß da ist, dann wird er das tun. Und dann werden wir davon die Frucht sehen. Dann wird das nicht etwas sein, was wir mitnehmen auf die Couch und damit rumsitzen und es ist ein bisschen gemütlicher zu sitzen, sondern dann werden wir damit aktiv sein. Und wir werden seine Bevollmächtigung spüren, seine Gnade, die der Rückenwind in unseren Segeln ist. Danke dafür, Heiliger Geist. Und ich segne wirklich jeden, der in diesem Raum ist. Ich segne jeden, der das jetzt oder später woanders hört. Ich danke dir, Gott, dass du der Gott aller Gnade bist und dass deine Gnade immer mit uns ist, dass sie immer verfügbar ist und dass du so viel mehr beteiligt bist an den Dingen unseres Lebens und so viel mehr zur Verfügung stellst, als wir das bislang erkannt haben. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, Geist der Gnade, Geist der Offenbarung. Offenbare uns auf eine neue Art, welche Gnade um Gnade wir von Jesus schon längst empfangen haben. Und welchen Ort am Tisch wir wirklich haben. Wie groß das Festmahl ist im Vergleich zu den Krümmeln, mit denen wir uns bislang zufrieden gegeben haben. Öffne unsere Augen, Heiliger Geist. Und heile unsere Herzen. Und reiß gerade jetzt alles raus, alles Unkraut, alle Missverständnisse, die gewachsen sind, die über Jahrzehnte von gut liebenden Christen gegossen wurden, sodass wir da jetzt ein fettes Unkraut haben. Danke, Heiliger Geist, dass es dir möglich ist, das in einer Sekunde rauszureißen. Das setzt sich frei, wirklich komplette Veränderung des Denkens. Nicht durch deine Anstrengung, nicht dadurch, wie viel du dein Denken erneuerst, sondern dadurch, wie der Heilige Geist dein Denken jetzt gerade erneuert. Danke, Heiliger Geist. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, für euch beten lassen. Ihr dürft gerne einfach noch Zeit mit dem Herrn am Platz haben.